Total.
Total beglubbt.
In Zusammenarbeit mit Clubfans United.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles, alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Hallo liebe Clubfans. Willkommen zu Entenmanns Ecke, dem Hintergrundpodcast von Total Beklubbt und Clubfans United. Mein Name ist Jakob Lexer, bei Twitter unter dem Pseudonym @rotes_ballett zu finden. In diesem Segment bespreche ich wöchentlich Themen rund um unseren Lieblingsverein und das mit wechselnden Gästen. Dazu gehören Sendungen über unsere Fanorganisationen, zur Taktik, Statistik und auch Interviews. Heute in der ersten Ausgabe werde ich mich mit der U21, U19 und U17 befassen und freue mich sehr, dass ich den wundervollen Florian Zenger @flo_zenger bei Twitter begrüßen darf. Den Mann, der mehr über unsere Nachwuchsteams weiß, als wir alle jemals vergessen werden. Hallo Flo.
Hallo Jakob.
Erzähl uns doch bitte kurz über deine Tätigkeiten bei Clubfans United und als Journalist.
Also ich bei Clubfans United habe ich so zwei Gebiete. Das eine ist die Taktik bei den Profis, also da schreibe ich nach jedem Bundesligaspiel eine kurze Taktikanalyse und bin dann auch derjenige, der Noten vergibt, weil ich im echten Leben auch Lehrer bin. Das heißt, ich weiß, wie man Noten vergibt. Und zum anderen bin ich freier Journalist für die NN und für die NZ und mache da hauptsächlich die U21 und die U19 beim Club, und das landet dann auch bei Clubfans United in der kleinen Form. Gleichzeitig mache ich aber bei NN und NZ auch noch andere Amateursportsachen, die jetzt aber mit dem Club weniger zu tun haben.
Also du bist quasi der Amateurguru rund um Nürnberg. Das ist ja wunderbar, weil gerade für Fans wie jetzt mich, die weit weg sind von Nürnberg, sind natürlich die Spiele der U-Mannschaften nicht zum Sehen, und da ist natürlich super, wenn wir immer so interessante Artikel drüber lesen können. Die Teams der U17, U19 und U21 haben uns ja wunderbare Vorlagen gegeben. Alle haben an diesem Wochenende verloren. Die U17 mit 1:3 bei den kreislichen Bayern, die U19 gegen den KSC 0:1 und die U21 im Spitzenspiel gegen Memmingen mit 1:2. Wie viel Spaß hattest du am Wochenende beim Fußballschauen?
Hielt sich, also vor allem gestern bei der U19, sehr in Grenzen. Die U21 spielt ja meistens sehr ansehnlich, also da kann man oft noch was rausziehen. Der Vorteil war, dadurch, dass die U21 parallel zu den Profis gespielt hat, habe ich zumindest die Profis nicht gesehen, und das ist dann durchaus ein Vorteil, denke ich.
Ja, das habe ich bei Twitter gelesen, dass du dich da ein bisschen gefreut hast. Sind ja auch interessante Artikel bei euch dann rausgekommen. Der Alex hat ja geschrieben über den Kommentator und über den Schiedsrichter. Ich bin da durchaus der gleichen Meinung gewesen. So furchtbar fand ich jetzt das Spiel nicht, aber es war jetzt auch kein Spitzenspiel wie bei der U21. Kannst du uns kurz die Tabellenstände der U-Teams und die bisherige Saison, die sie gespielt haben, ich glaube 3 Spieltage waren es bisher, kurz beschreiben?
Ja, also bei der U17 und bei der U19 sind in der Bundesliga jeweils 3 Spiele gespielt. Die U19 hat bisher einen Punkt aus dem Auswärtsspiel in Heidenheim mitgenommen, die beiden Heimspiele gegen Augsburg 3:5 und gegen Karlsruhe 0:1 verloren. Bei der U17 sieht es besser aus, die haben die ersten beiden Spiele in Karlsruhe und zu Hause gegen Ingolstadt jeweils 3:2 gewonnen und haben jetzt dann eben am Wochenende, aber das war eigentlich zu erwarten, in München bei den Bayern mit 1:3 verloren. Bei der U21 ist es so, die sind schon etwas länger im Geschäft, die fangen ja Mitte Juli immer schon an, da ist ja die Sommerpause kürzer als die Winterpause, und da ist es so, die sind sehr gut in die Saison gestartet, die haben die ersten 4 Spiele alle gewonnen, dann gab es ein Unentschieden, ein 0:0 in Pipinsried und jetzt die erste Niederlage eben gegen Memmingen. Das heißt, die sind auf Platz 6, glaube ich, momentan 5 oder 6, je nachdem, wie die Spiele am Wochenende dann noch waren.
Ja, weiter verlaufen.
5, da sind sie mit 13 Punkten, ja.
Ja, das ist sehr erfreulich, weil wir hatten einen gewissen Umbruch und durch die Spieler, die bei der Profimannschaft im Trainingslager dabei waren, ja auch einige wichtige Säulen, auf die sie verzichten mussten. Und da würde ich sagen, da werfen wir doch gleich mal einen Blick auf die U21, weil das sind ja die Spieler, die dem Profibereich am nächsten sind. Zuerst mal der kurze Blick, nachdem du ja schon gesagt hast, du befasst dich gerne mit Taktik. Was wurde denn da in den ersten Spieltagen angewendet?
Also Rainer Geier lässt sehr konsequent, das hat er letztes Jahr auch schon gemacht, immer eigentlich mit Dreierkette spielen und variiert dann vor allem das Mittelfeld davor. Also da ist es jetzt so, das war meistens was so eine Art 3-4-1-2 mit einem echten Zehner, gab aber auch mal 3-1-4-2 mit einem echten Sechser, gab auch so ein 3-5-2 ohne direkten zentralen Mittelfeldspieler, sondern das bisschen aufgefächerter. Das heißt also immer Dreierkette so als Grundformation und vorne eine klare Spitze mit Erik Engelhardt immer und um ihn rum spielt dann eben meistens als so hängende Spitze Cedric Euschen. Die zwei sind eigentlich mehr oder minder gesetzt und das Mittelfeld variiert dann in unterschiedlicher Form, wer eben auch gerade da ist und die Dreierkette ist aber auch eigentlich immer gesetzt, also das spielt, das lässt Geier eigentlich immer spielen.
Ja, da muss man auch wirklich auf deine Arbeit bei Clubfans United verweisen, weil in der Kicker-Aufstellung fürs Wochenende war Jäger als, glaube ich, rechts außen gelistet. Da habe ich mich schon sehr wundern müssen. Bei deinem Artikel bei Clubfans United sieht man, dass er in der Innenverteidigung gespielt hat. War, glaube ich, der älteste Spieler, der jetzt hier am Start. Nee, Entschuldigung, Klant war im
nicht,
Tor, gell?
War nicht. Ja. Genau. Kommen wir gleich dazu, denke genau. ich.
Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie würdest du denn die letzten Gegner einschätzen? Ich habe schon gesagt, Memmingen war das Spitzenspiel, aber davor gab es ja auch Gegner. Wie würdest du die im Vergleich einschätzen? Augsburg 2 war ja gleich, glaube ich, das erste Spiel.
Ja, also Memmingen war jetzt sicherlich nicht nur, weil die momentan Tabellenführer sind, der stärkste Gegner. Das war auch, sagen wir mal, die abgezockteste Mannschaft. Da erkennt man den Unterschied zwischen einer Juniorenmannschaft, die U21 ja irgendwie trotzdem noch ist, und einer echten Herrenmannschaft, sowohl von der Gangart her als auch so von der Cleverness her. Das merkt man schon in den Duellen mit den Vereinen oder mit den Teams, die auch aus einem Nahrungsleistungszentrum sind, wie jetzt Augsburg oder Ingolstadt. Da hat man schon gesehen, dass die Club U21 ein Stückchen drüber steht, weil sie spielerisch ein bisschen mehr zu bieten hatte und ein bisschen ein klares Konzept auch liefern kann. Dazu gab es noch ein Spiel gegen Buchbach. Die sind eher so diejenigen, die halt versuchen, den Abstieg zu vermeiden. Also so die ganz großen Gegner gab es noch nicht jenseits von Memmingen. Das ändert sich am Dienstag, wenn sie nach München zur zweiten Mannschaft von Bayern fahren müssen, die bisher alle 5 Spiele gewonnen haben, aber eben Nachholspiele haben, weil sie einfach aussetzen durften, während ihre Spieler in den USA waren mit den Profis. Und das wird so der erste richtig große Test, auch mal auswärts. Memmingen war schon ein guter Gradmesser, aber Bayern, denke ich, ist nochmal eine andere Kategorie. Das dürfte zusammen vielleicht mit Schweinfurt dürften das die zwei Mannschaften sein, die da am Ende auch um den Aufstieg kämpfen werden.
Ah, okay, ja, danke für die Einschätzung. Rosenheim haben ja viele von uns auch im Testspiel gesehen gegen die erste Mannschaft. Die sind ja dann ganz schön abgefrühstückt worden, auch von unserer U21, aber die werden dann wahrscheinlich auch eher im unteren Mittelfeld zu finden sein.
Die werden, also denen wird es auch, denke ich, so gehen. Die sind jetzt auch, die sind schwach gestartet, haben insgesamt jetzt 4 Punkte aus 7 Spielen geholt. Da war die U21 spielerisch einfach so überlegen, dass man schon so ein bisschen sich überlegen kann, naja, die werden wahrscheinlich eher auch unten drin hängen am Ende. Ähnlich wie Pipinsried, die eben jetzt durch zwei, die haben jetzt, am Anfang haben sie gar nichts gar nicht gepunktet und jetzt haben sie zweimal unentschieden gespielt, die kommen so langsam rein, die hatten auch im Verein einen großen Umbruch, weil sich da die Strukturen geändert haben, da ist der Präsident zurückgetreten, da gab es riesen Aufruhr, da war auch nicht klar, ob die überhaupt in der Liga bleiben dürfen, weil dann Seligenporten nochmal geklagt hatte, weil da Spieler nicht die Spielberechtigung hätten haben sollen. Also es war riesen in der Sommerpause Riesentumult. Deshalb ist da Pipinsried also auch wirklich mit einem riesigen Manko gestartet. Aber das so Pipinsried und Rosenheim, denke ich, sind so die ganz unten drin hängen werden. Buchbach könnte da auch dazu zählen und dann Augsburg, Memmingen und Ingolstadt sind eher Mittelfeld oder oben zu sehen.
Okay, und uns würdest du dann auch im oberen Mittelfeld sehen, oder weil wenn du sagst,
oberes Drittel, denke ich. Also die Platz, letztes Jahr war es am Ende, glaube ich, ein 5. Platz, da waren wir zeitweise ja auch 2. hinter 60, bis dann so die Delle gegen Ende kam, als klar war, wer nicht da bleibt, da ist dann schon so ein Motivationsloch gekommen. Mhm. Bis dahin war der Fußball so, dass man sagt, da waren sie oben drin und ich denke, So ähnlich wird es dieses Jahr auch erstmal laufen. Also die werden sich oben im oberen Drittel festspielen. Sicherlich nicht ganz oben rankommen, weil da halt einfach auch die Unwägbarkeiten einer U21, zu dem wir sicherlich auch noch kommen werden, einfach mit reinspielen.
Alles klar, dann danke ich dir schon mal für die erste Einschätzung. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit dem Trainer.
Breakfast at Flushing, die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Willkommen zurück, liebe Clubfans. Hier ist immer noch Florian Zenger zu Gast. Es geht um die U21 und wie ich schon angesprochen habe, wollen wir uns kurz um den Trainer kümmern. Welchen Eindruck hast du denn von unserem Coach?
Ja, Rainer Geier ist ein sehr besonnener, sehr ruhiger Trainer, also sowohl auf der Bank als auch neben dem Platz. Also ein bisschen den hintergründigen Humor, den man so langsam kennenlernt, wenn man länger mit ihm zusammenarbeitet. Ist immer sehr darauf bedacht, keine Einzelspieler hervorzuheben, sondern versucht immer das Kollektiv zu betonen und ist also aus meiner Sicht ein sehr guter Entwickler von kleinen Schritten und von den Spielern. Also am Ende der letzten Saison hätte ich gesagt, dass es gab keinen Spieler, der sich nicht weiterentwickelt hat unter seinem Training. Von daher, das ist schon sehr wichtig. So, was man aus dem Hintergrund hört, ist, gibt es durchaus manchmal Meinungsverschiedenheiten mit Michael Köllner, aber die verstehen sich trotzdem ganz gut. Weil manchmal hat man halt einfach andere Ansichten. Er ist aber jemand, der an sich sehr loyal ist. Also das ist kein U21 oder zweite Mannschaftstrainer, der irgendwie am Stuhl vom Trainer in der ersten sägt. Das ist ja durchaus auch wichtig und das gibt es ja durchaus auch anders. Von daher, ich habe ein sehr positives Bild von ihm, auch in dem, wie er mit den Spielern umgeht, wie er auch mit uns Journalisten umgeht. Also immer sehr besonnen, nie aufgeregt oder aufbrausend. Also das ist schon ein sehr angenehmes Arbeiten.
Ja, das finde ich da dann doch einige Parallelen auch zu Kölner, was die Spielerentwicklung angeht. Das finde ich war bei uns in der Profimannschaft auch sehr auffällig, dass Kölner es geschafft hat, da viel rauszukitzeln noch an Leistungen auch bei älteren Spielern. Und für unsere U21 ist es natürlich auch extrem wichtig, weil wir haben einfach nicht viel Kohle. Wir brauchen ja Spieler, die wir aus der eigenen Jugend entwickeln. Und da möchte ich dich gleich mal fragen, welche drei Spieler, oder du kannst auch gern mehr nennen, wenn die dir aufgefallen sind, haben sich denn in den ersten Saisonspielen besonders hervorgetan?
Also bis zur Verletzung war das auf jeden Fall Philipp Harlas, der so die Zehnerrolle gespielt hat. Der hat sich jetzt am Oberschenkel verletzt. Der kann alles machen außer schießen, was jetzt für einen Fußballer etwas ungut ist, dass er alles kann außer schießen mit seiner Oberschenkelverletzung. Der war sehr dominant in den Spielen, in den ersten vier Spielen hat er sehr viele Schnittstellenbälle gespielt, schöne Läufe in diesen Zwischenräumen. Das war sehr schön anzusehen. Da hat auch ordentlich getroffen und vorgelegt. Also der war wirklich sehr aktiv und sehr gut. Dann in der Abwehr Jakov Medic, der ja dann auch gleich ins Profi-Trainingslager abkommandiert worden ist, der eine gute Übersicht gerade im Spielaufbau hat. Also der hat im Spiel gegen Ingolstadt so einen 40-Meter-Pass mit dem Außenriss in den Lauf vom Dominik Stetschik gespielt und dann ist das 1-0 gefallen. Aber auch in der Defensive steht der sehr gut. Das ist ein großer Kerl, der viel abräumt. Und dann würde ich jetzt als dritten Spieler noch Nikolai Vasili dazu nehmen. Das ist der Torwart, der jetzt 5 von den 6 Spielen gemacht hat, außer eben das Spiel am Wochenende gegen Memmingen, der eine unglaublich starke Strafraumbeherrschung hat. Also das habe ich in den 20 Jahren, die ich Fußball in Nürnberg schaue, selten gesehen, dass jemand den Strafraum so dominiert. Der ist auch sehr groß. Auch jemand, der sich jetzt im letzten Jahr extrem weiterentwickelt hat. Also in der letzten Saison war es noch so, da hat er einige Weitschuss-Tore kassiert, wo man gesagt hat, ja, das, die hätte er vielleicht haben können. Inzwischen ist er da sehr souverän, hat sich auch in seinem Deutsch verbessert. Also der ist auch so jemand, der durchaus herausgeragt hat. Klar, Defensivspieler, völlig logisch, wenn in den ersten 5 Spielen ein Gegentor, da weiß man schon, wo die Stärken liegen.
Ja, zu Haaland hast du ja auch den Artikel geschrieben bei Clubfans United. Kann ich sehr empfehlen, wenn das jemand noch nicht gelesen hat. Das ist ja so ein Spieler, der schon seit Jahren, dessen Name schon ja seit Jahren so ein bisschen durchs NLZ geistert. Ich möchte ihm auf diesem Wege noch schnell Genesungswünsche zukommen lassen. Werd schnell wieder fit und vielleicht ein bisschen Oberschenkel trainieren, dann wird das mit den Schüssen auch was. Würde mich sehr freuen, wenn der Junge das bei uns schaffen wird, weil gerade im Kreativbereich ist es ja besonders schwierig, dass du dich da bei den Profis durchsetzt. Also ich glaube, zu Innenverteidiger hatten wir und defensive Mittelfeldspieler hatten wir relativ guten Erfolg in den letzten Jahren. Wäre schön, wenn in der Offensive auch wieder einer rumspringt. Cedric Teuchert war, glaube ich, der Letzte, der da den Sprung geschafft hat. Medic hast du schon genannt, über den habe ich auch sehr viel Positives gehört aus dem Trainingslager. Also vor allem, was, glaube ich, ein großes Lob ist, dass er einfach nicht abgefallen ist, vielleicht zu den anderen Innenverteidigern. Aber der ist ja auch neu dazugekommen, muss auch erstmal die Sprache lernen. Weiß ich nicht, inwiefern der in dieser Saison noch einen Sprung schaffen kann. Da kommen wir gleich dazu. Im letzten Spiel sind jetzt auch erstmalig Profis eingesetzt worden. Sind die dir aufgefallen? Kann man da was sehen, was uns Hoffnung macht? Oder war das eher so, macht halt mal ein Spiel, damit ihr ein bisschen so im Rhythmus bleibt?
Also es waren insgesamt 3 Spieler, die erstmals dabei waren. Das war Patrick Klant im Tor, das war Lukas Jäger in der Dreierkette und Kevin Goden als rechter Wingback oder rechtes Mittelfeld oder Rechtsverteidiger, halt alles in einem, in so einem System, wenn man mit Dreierkette spielt. Zudem als erstes, Kevin Goden ist sehr positiv aufgefallen. Also gibt ja im Kicker auch immer die bei den Regionalliga-Aufstellungen, da gibt es immer so Fettungen, also die auffälligen Spieler, da ist Kevin Goden auch einer von denen, der gefettet worden ist, das kann ich voll und ganz unterstützen. Der war wirklich sehr auffällig, durch seine Schnelligkeit hat er also mehrere Chancen vorbereitet, einfach dadurch, dass er wahnsinnig schnell war, hat selber auch 2 Chancen gehabt, die dann der Torwart rausgeholt hat. Also der war wirklich auffällig, hat auch gut ins System gepasst. Für die anderen 2 gilt es nicht. Also Lukas Jäger war völlig unauffällig, neben Medic und Graulich eigentlich sogar von den 3 der schlechteste. Ich denke auch, das war nur noch mal so ein Zeichen an ihn, das wird nichts bei uns, sucht ihr doch einen Verein, weil er eben ja immer so nach außen tut, ja, ist alles gut, läuft alles nach Plan und wartet auf seine Einsätze. Patrick Klant ist nochmal was anderes. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass Nikola Vassili da bisher so gut gehalten hat. Das ist natürlich dann eine ganz ungute Situation. Da nimmt man einen wirklich hervorragenden Spieler, setzt mal auf die Bank. Dafür bekommt der 34-Jährige, der, ich glaube, in den letzten 3 Jahren 7 Spiele insgesamt gemacht hat, mal Spielpraxis. Und er sieht dann auch noch sehr unglücklich aus. Beim ersten Gegentor springt er einfach nicht. Ich weiß nicht, ob er einfach, weil er 1,85 ist, wusste, ich komme nicht hin und deshalb lasse ich den Ball quasi rein. Das war ein Drehschuss nach einer Flanke, wo er nicht reagiert. Beim zweiten Tor kommt er viel zu früh raus, lässt sich dann unmotiviert umdribbeln und dann ist das Tor eben leer und der Gegenspieler kann noch einen Pass spielen. Der sah sehr unglücklich aus bei insgesamt und er ist halt anders durch seine Körpergröße. Also der ist, also gelistet ist er mit 1,85. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich 1,85 groß ist. Vassili ist im Vergleich 1,93. Der wirkt einfach lang nicht so dominant wie der andere Torwart. Die Abwehr ist nicht auf ihn eingestellt. Das sind alles so Sachen. Das war unglücklich und hat auch, glaube ich, kaum jemand verstanden, warum jetzt dieser dritte Torwart, der ja eigentlich wirklich nur dazu da ist, dass, falls irgendwie alle Stricke reißen, dass der mal ins Tor muss, warum der jetzt unbedingt zu diesem Zeitpunkt schon Spielpraxis braucht.
Also klingt auch eher danach, als wäre er aufoktroyiert worden von oben, dass Kölner gesagt hat, gib dem mal einen Einsatz, oder?
Es ist auch so, also das läuft ganz normal so, normalerweise hockt sich das Trainerteam Dienstag oder Mittwoch zusammen. Und dann heißt es, die kommen runter Und wenn es heißt, die kommen runter, dann müssen die auch spielen. Also das ist nicht so, dass der Trainer da der U21 dann noch großartig was dagegen sagen kann, sondern das ist dann, Rainer Geier sagt dann immer, der Cheftrainer ist halt der Cheftrainer und auf den wird dann auch gehört, weil der derjenige ist, der das bestimmt und der dann sagt, derjenige braucht es halt. Also das ist in den meisten Fällen ja auch sinnvoll, weil es ja öfters auch mal irgendwelche Spieler gibt, die halt einfach nach einer Verletzung wieder in Tritt kommen. Jetzt in dem Fall habe ich es wirklich nicht verstanden, wenn man sich jetzt so, wenn man so ein bisschen quer guckt, also auch die anderen Beobachter, die dort waren oder auch jetzt der Kollege vom Kicker schreibt es heute auch, also da war niemand so wirklich begeistert von der Entscheidung. Also vom Berater mal ganz abgesehen, der Berater von Nikola Vassili ist Thomas Zimmer, der war völlig außer sich, aber das ist klar, dass der seinen Schützling natürlich nochmal besonders sieht.
Ja, aber es klingt ja eigentlich schon danach, es wäre Vassili in den nächsten Spielen dann wieder dabei und wenn er schon so einen starken Start hatte, freut uns, glaube ich, alle sehr. Wir haben jetzt ein bisschen den Wendling anschauen können, zu dem kommen wir gleich noch im Trainingslager. Ja. Das scheint ja doch im Clubtor Potenzial da zu sein, was ja so ein bisschen kritisch gesehen wurde durch die Verpflichtung von Klant als dritten Torhüter, ob da vielleicht auch ein Loch da ist. Beruhigt mich ein bisschen, wenn du sagst, dass da gute Leistungen passieren. Freut es mich, dass wir da vielleicht in der Zukunft auch ein bisschen Freude dran haben werden an den Torhütern. Einen Spieler würde ich gerne noch deine Einschätzung wissen. Du hast ihm den Vierer gegeben. Er hat auch sein erstes Saisonspiel gemacht für die U21. Simon Rein, der war ja auch im Profi-Trainingslager dabei, ist mir in den Spielen recht positiv aufgefallen, hat ein paar schöne Aktionen gehabt. Du kennst ihn ja, der war letztes Jahr schon in der U21. Wie würdest du ihn so einschätzen, seine Möglichkeiten und wäre das mal einer, der vielleicht im Laufe der Saison den Sprung im Profikader schaffen kann?
Also der ist ja jetzt nach dem Trainingslager ist er wieder zurückgekommen in die U21, hat da so ein bisschen Anpassungsprobleme, weil er halt doch eine ganze Zeit lang nicht dabei war, logischerweise. Also ich glaube, die ersten 4 Spiele oder so hat er verpasst. Das ist ein ganzer Schwung. Der ist vom Typ her ein sehr, sehr ballsicherer und passsicherer Mittelfeldspieler, den können aber in den Testspielen teilweise auch in der Innenverteidigung oder in der sogar teilweise auf der linken Außenbahn eingesetzt hat. Das ist schon jemand, der mal so in den Dunstkreis kommen könnte, aber ich weiß eben nicht, also von der Physis her, ob das jemand ist, der jetzt da sofort durchstarten kann. Das ist auch so bei zum Beispiel bei Haaland so ein bisschen das Problem und bei ein paar anderen, dass halt einfach der Sprung von der Physis her von der Regionalliga in die Bundesliga nochmal ein ganz anderer ist. Also die Robustheit, die Kompaktheit im Körper, das sind so Sachen, die ihm meiner Meinung nach so noch ein bisschen fehlen. Vom Spielverständnis her wäre es auf jeden Fall jemand, der den Sprung schaffen kann.
Ja, das ist ja oft so das Ding, wenn man jetzt sagt, man meldet die U21 oder U23 ab, weil wer es von der UA-Jugend nicht schafft, der kann es nicht mehr schaffen. Ich finde, gerade im körperlichen Bereich ist der Sprung ja so extrem. Da tun halt 1-2 Jahre in der Bayernliga oder in der Regionalliga oder in der dritten Liga auch, tun ja dann doch relativ gut. Und gerade die zwei sind ja ziemliche Grischball. Also ich glaube, beide 1,70. Ich glaube, die müssen erstmal ankommen und die sind immer noch talentiert genug, um beim Club dann irgendwann mal spielen zu können. Ich glaube, da muss man sich jetzt nicht an den Bayern orientieren, die halt wirklich relativ wenig Durchlauf nach oben haben. Oder an Dortmund, die viele Spieler auch wieder abgeben, die es nicht schaffen. Sondern ich glaube, der Weg, der da bei uns geführt wird über die U21, auch mit einer Gewichtung auf die U21, den finde ich sehr gut. Und ich glaube, das spricht dir auch aus der Seele. Ich glaube, du findest es auch nicht schlecht, oder?
Ja, also ich bin großer Verfechter dieses Konzepts, dass du halt einfach ganz konkret, aber auch sagst, du gibst denen von 19 bis 21 nochmal die Chance, sich weiterzuentwickeln, machst aber dann auch diesen teilweise auch wirklich schmerzhaften Cut dann mit 21, zu sagen, ja, jetzt, wer mit 21 jetzt nicht zu den Profis kommt, der muss eben dann einen anderen Weg, den ich nenne ihn den Valentini-Weg gehen, also über dritte Liga, zweite Liga und dann wieder. Also das tut dann persönlich immer weh, wenn man so Leute hat wie Jonas Hofmann, der jetzt in Lotte spielt, der ewige Zeit beim Club war und der immer so gerade an der Grenze zu den Profis war, aber eben dann es nicht ganz geschafft hat, auch wahrscheinlich ein Aufstiegsopfer war, der wahrscheinlich in der zweiten Liga eher in den Kader gekommen wäre. Das sind eben so Sachen, da ist es dann schade, aber es ist irgendwie auch verständlich, dass man dann sagt, naja, man muss jetzt dann irgendwann den Cut machen, man kann jetzt nicht jemanden noch ein Jahr in der U21 spielen lassen, auch weil wenn der ein drittes Jahr dann in der vierten Liga spielt, einfach sich nicht so weiterentwickeln kann, wie wenn er jetzt in der dritten Liga spielen kann, wie jetzt zum Beispiel Hofmann oder Philipp Hercher.
Mhm. Ja, Hercher ist ja auch relativ gut in die Saison gestartet. Haben wir auch bei Twitter ein bisschen mitkommentiert. Da bleibt mir noch ein kleiner Verweis. In der Süddeutschen war am Wochenende ein schöner Artikel auf der Seite 2 über Jugendspieler an einem Torhüter aus, ich glaube, aus dem Saarland irgendwo, der in die Bayern-Akademie gewechselt ist. Es ist schon echt ein hartes Geschäft. Es ist ein interessanter Einblick, auch dahingehend, wie schlimm das dann ist, wenn eben dieser Cut kommt, der bei den Bayern ja noch ein bisschen härter ausfällt als bei uns. Aber es ist schon eine andere Welt und bietet da schöne Einblicke. Wir machen eine kurze Pause noch und dann kommen wir zu unseren U19, U17 Jugendmannschaften. Bin ich schon gespannt, was du da zu sagen hast.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Und hiermit sind wir im letzten Teil des Interviews mit Flo Zenger. Bis jetzt war es schon super interessant. Jetzt bin ich noch gespannt, was zu unseren Jugendmannschaften aus dem NLZ, der U17 und der U19 zu sagen hat. Flo, wie schätzt du denn den bisherigen Saisonverlauf der Jugendmannschaften ein?
Ja, also ich fange mal mit dem Positiven an, mit der U17, die ja sehr ordentlich gestartet ist. So in der Defensive sicherlich noch nachlegen kann, bei jetzt insgesamt 7 Gegentoren in 3 Spielen, aber am Offensiv eben auch 7 Tore gemacht, haben 6 Punkte. Das sieht alles ganz gut aus. Die haben, Marek Mintal ist sicherlich auch ein sehr interessanter Trainer, der vom Typ her jetzt auch ganz anders ist als das, was man sonst so gewohnt ist, der also auch an der Seitenlinie sehr ruhig und sehr und wenig Anweisungen reinschreibt, sondern das Coaching eher so in den Pausen macht. Die U17 hat mit Erik Schuranov einfach einen wahnsinnig guten Stürmer, der insgesamt jetzt schon 4 Saisontore hat in diesen 3 Spielen. Also das ist sicherlich auch ein Name, den man sich merken muss, wobei da eben dann auch die Frage ist, den Namen werden wahrscheinlich auch einige andere Vereine auf dem Zettel haben, das ist in der U17, das hat man ja letztes Jahr bei Makanda gesehen, immer noch so ein Problem. Wenn die mal in der U19 sind, ist es oft ein bisschen anders. Ansonsten, die U17 macht mir eigentlich keine großen Sorgen. Das finde ich, das wird auch, denke ich, im Saisonverlauf so ungefähr so sein. Für ganz oben wird es nicht reichen, weil das hat man dann in München gesehen, da sind halt dann einfach die ganz starken Vereine, die mit dann doch noch ein Stückchen höher anzusiedeln, aber gegen die kleineren, da denke ich, wird es wenig Probleme geben. Also die werden so wie letztes Jahr eigentlich auch eine ganz souveräne Runde spielen, wahrscheinlich. Die U19, da sieht es ein bisschen anders aus, die habe ich jetzt auch zweimal in den beiden Heimspielen gesehen, da ist es schon sehr, sehr dürftig, was da läuft. Also die haben gegen Augsburg 3-5 verloren, das sagt eigentlich schon relativ viel aus, vor allem die 5 Gegentore. Das war sicherlich ein bisschen ein komisches Spiel, weil da Eduard Hinz nach so einer halben Stunde wegen einer Sache vom Platz gestellt worden ist, die keiner sehen konnte und die dann der Linienrichter, auch der es angezeigt hat, auch nicht erklären wollte. Angeblich war es ein Ellenbogenschlag, andererseits war er nur für ein Spiel gesperrt, das spricht jetzt eigentlich nicht für einen Ellenbogenschlag, keine Ahnung. Das heißt, die haben 60 Minuten mit 10 Mann spielen müssen, trotzdem 5 Gegentore war dann halt einfach doch ein bisschen zu viel. Dann haben sie in Heidenheim einen Punkt geholt. Das sind eigentlich sind schon die Gegner, so Heidenheim oder jetzt dann auch Karlsruhe, die da waren, wo man eigentlich die Punkte holen muss. Gegen Karlsruhe war es ein ganz, ganz, ganz schwaches Spiel. Also da ging nach vorne wirklich gar nichts. Da waren die Abstände zwischen den einzelnen Spielern zu groß. so mal im 1 gegen 1 in der Offensive, hat gar nichts funktioniert. Und dann war es eben auch noch so, wir hatten es ja vorhin mit den Torhütern, also Jonas Wendlinger hat da innerhalb von 3 Minuten 3 Dinger rausgeholt, wo man sagen muss, die muss man nicht halten. Und ansonsten steht es halt nicht 0-1, sondern am Ende kann es da auch 0-4 stehen und dann ist das wieder ganz deutlich. Von daher, die machen mir wie immer eigentlich zum Saisonstart, das ist jetzt das dritte Mal, dass die ganz schwach aus der Sommerpause kommen, die machen mir schon Sorgen. Auch weil die anscheinend ihre Formation noch gar nicht gefunden haben. Also die haben jetzt gestern auch wieder dann viel gewechselt, früh gewechselt, also nach einer halben Stunde den defensiven Mittelfeldspieler raus und umgestellt. Also das war alles so ein bisschen schwierig. Also da bin ich echt gespannt, ob da so die Wende kommt, wenn die sich mal finden oder ob es tatsächlich wieder massiv gegen den Abstieg geht, so wie jetzt die letzten beiden Jahre schon.
Kannst du da was zum Coach Daniel Wimmer sagen? Also mir ist der überhaupt kein Begriff.
Das ist, naja, der war jetzt bisher ja im Leitungsteam vom NLZ zusammen mit Geier und Kölner. Das ändert sich ja jetzt dadurch, dass Laudenklos zum 1.9. kommt. Hat einen Fußballlehrer, also die höchste DFB-Ausbildung. Ist jetzt an der Seitenlinie ein bisschen lauter als die anderen. So kann ich, möchte ich mir nichts anmaßen, weil ich da zu wenig Einblick habe. Ich finde, auf dem Platz sieht die Mannschaft oft ein bisschen so aus, als hätte sie keine so richtigen Konzepte, wie sie in der Offensive agieren soll. Das kann an den Einzelspielern liegen, das muss nicht am Trainer liegen. An sich, der ist jetzt auch schon lang genug da, der hat jetzt auch immer wieder dann gerade in der zweiten Saisonhälfte das Ruder rumgerissen, aber jetzt, ob es jetzt halt klappt, nochmal ein drittes Mal, ist halt schwierig. Also bin ich mir nicht sicher.
Gut, aber die Fluktuation ist ja auch immer riesig und die Spitzenmannschaft in der U19-Bundesliga, wie du gerade schon gesagt hast, die rüsten halt auch jedes Jahr mords auf. Das ist halt für einen Verein wie Nürnberg, der jetzt nicht die große Strahlkraft hat, schwierig. Ich bin ja immer der Hoffnung, dass dadurch, dass eine Durchlassbarkeit bei uns, eine Durchlässigkeit gegeben ist und Kölner ein großer Förderer ist, auch von Ersatzspielern, Stichwort Jäger, ich glaube wirklich, dass der sich nicht so unwohl fühlt, obwohl er keinen Einsatz hatte, das spricht schon echt Bände, dass er da von Kölner anscheinend trotzdem eine Wertigkeit, eine Wichtigkeit im Training bekommt. Vielleicht kann man in dem Bereich wieder arbeiten, aber ich vermute schwer, dass es eher dann der U21 positiv zugutekommt als der U19. Da sind halt wahrscheinlich die großen Vereine und das sind ja doch 6, 7, 8 in Deutschland, die uns so weit enteilt sind im Jugendbereich, dass wir da nicht mehr hinkommen werden. Doch zu sexy, als dass sie dann zu uns kommen würden. Oder wie siehst du das?
Sehe ich auch so. Also ich denke, es gibt gewisse Vereine, wenn die locken, da wird es ganz schwer für einen Spieler auch zu widerstehen, einfach aufgrund der Ausbildung, die man dort genießt, aufgrund des Umfelds und so weiter. Allerdings ist es eben dann so, das ist ja das, was ich vorhin meinte, also in der U17 ist es noch interessanter als für jemanden, der jetzt aus der U19 rauskommt, weil wo kann der hin? Klar, der kann zu Hoffenheim 2, aber viele andere haben ja nicht mal mehr eine zweite Mannschaft. Und von daher wird's da dann schon, ist es dann schon so, da ist dann die U21 bei uns tatsächlich relativ attraktiv. Aber wenn jemand jetzt aus der U17 rauskommt und in die U19 geht, da sind, was weiß ich, Bayern, Hoffenheim, Leipzig schon interessanter für die Spieler.
Dann schickt mir schon mal einen Gruß an die Reichen, Finger weg von Schuranov, den wollen wir noch länger sehen. Bamberger Jung. Ja. Der mag es bestimmt gern bei uns schaffen. Zu 19 hätte ich, also Wendlinger schon angesprochen, noch 2 Spieler, zu denen ich dich nach deiner Meinung befragen würde. Pivanec war in der Vorbereitung auch dabei bei der Profimannschaft. Hat es eigentlich nicht schlecht gemacht, was ich gesehen habe, waren aber wirklich nur Ausschnitte. Und Celebi hat ja einen Vertrag bekommen, einen Profivertrag. Ich dachte nicht, oder ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass wir die Jugendspielerregelung einhalten müssen, weil da schaut es eigentlich ganz gut aus bei uns. Ging es da darum, dass er attraktive Angebote vorliegen hatte? Bleibt er jetzt in der U19? Was ist deine Einschätzung? Oder wird er jetzt über die 21 rangeführt? Oder wie siehst du ihn? Er hat jetzt gespielt, ist aber auch ausgewechselt worden. Für viele Clubfans ist der natürlich ein total unbeschriebenes Blatt. Also ich glaube, ich kenne niemanden, der den gekannt hat, bevor er den Vertrag unterschrieben hat.
Also ich fange mit Celebi tatsächlich an. Also das war eine aktive ein aktives Zugehen auf ihn, um zu sagen, wir planen mit dir. Das war jetzt kein, wir holen ihn in den Profikader hoch sofort, sondern tatsächlich so ein, du bleibst da, weil da gab es eben wohl einige Angebote. Von daher hat man den sich gesichert. Der Junge ist total bodenständig, ist ein total netter, ruhiger Kerl, der weiß auch, was er am Club hat. Also der hat es auch gerne angenommen. Das lag aber, wie du richtig sagst, das lag nicht daran, dass wir zu wenige Lizenzspieler mit haben, die Local Players sind. Wir haben Lippert, Mühl, Valentini und Erras. Das sind die vier, die man braucht zusätzlich. Das weiß wahrscheinlich auch kaum jemand. Erik Engelhardt ist auch Lizenzspieler, also der hat auch einen Lizenzspielervertrag. Der würde da auch noch reinzählen zur Not, falls jetzt einer da plötzlich wegbrechen würde. Von daher, das war es nicht. Celebi spielt in der Regel auf der Linksverteidigerposition, tut sich damit sehr viel Auge im Spielaufbau eigentlich hervor. Also das ist jemand, der einen unglaublich guten Diagonalball spielen kann im Aufbau. Das ist auch einer so, also der größten Vorzüge. Der ist natürlich noch total roh, also da muss man noch ganz viel schleifen an diesem Diamanten, aber da ist viel Potenzial da, und von daher denke ich, ist es auch einfach ein gutes Signal an den Jungen zu sagen, wir bauen auf dich. Pivanets tut sich momentan irgendwie ein bisschen schwer beim Spielen, also ich habe ihn jetzt ja zweimal gesehen. Ich fand auch dadurch, dass er oft rumgeschoben wird, also der hat dann im Mittelfeld so halb links angefangen, musste dann auf die Sechs, spielt teilweise aber auch links außen. Also der muss quasi da spielen, wo gerade ein Loch ist, und das ist dann schwierig. Also der tut sich so ein bisschen schwer, hat auch hervorragende Anlagen, klar. Also der Jugendnationalspieler bei uns momentan, einer der wenigen, den wir in dem Bereich noch haben. Von daher, ja, der hat auch Potenzial, der tut sich aber, wie gesagt, momentan ein bisschen schwer. Also vielleicht auch dadurch, dass er eben bei den Profis war und dann so ein bisschen raus war.
Ja, das zerklüftete Vorbereitungen sind natürlich da immer ein großes Problem für die Mannschaften. Wir haben jetzt gesehen, die U21 hat es sehr gut gelöst, dass die Spieler nicht da waren. Die U19 hatte Schwierigkeiten. Fand sehr interessant, was du für Namen genannt hast. Ich glaube, den Engelhardt, den heben wir uns für unser nächstes Gespräch auf. Das ist auch ein Name, der immer wieder genannt wird von Clubfans, oftmals wahrscheinlich nur auf Statistiken bezogen. Der ist ja auch schon länger beim Club. Würde mich interessieren, wie der sich macht in den nächsten Wochen. Aber ansonsten muss ich sagen, ich habe viel gelernt in unserem Gespräch, viele interessante Einblicke. Ich habe kein Spiel bisher gesehen. Ich wollte mir letztes Jahr das Spiel in München anschauen. Das war ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja. Da war ich ein bisschen traurig, weil ich wollte so gerne ins Grünwalder und den Club gegen die Bayern anschauen. War ja auch ein Wahnsinnsspiel dann, was man so gelesen hat. Aber insgesamt muss ich sagen, bin wahnsinnig gespannt, was in Zukunft aus den Spielern unseres NLZ wird. Vielen Dank für die vielen interessanten Infos, lieber Flo. Jetzt musst du mir noch verraten oder uns noch verraten, wo kann man denn deine nächsten Artikel finden, und gibt es noch etwas, das du loswerden möchtest?
Also normalerweise, wenn es die Artikel online gibt, dann verlinke ich die auch immer über mein Twitter-Profil, also @flo_zenger. Zusätzlich immer mal wieder auf nordbayern.de landen meine Artikel aus der NN oder der NZ, also gerade die Porträts eigentlich fast immer. Ansonsten NZ kaufen, da sind die Spielberichte von mir drin, oder auf Clubfans United schauen, da sind kleinere oder kürzere Spielberichte zu den Jugendmannschaften drin. Was ich noch loswerden will, eigentlich gar nichts, weil wir haben jetzt so viel besprochen, da ist eigentlich nichts mehr zum Loswerden.
Das finde ich schön. Alles gesagt, alles totgequatscht. Dann war es das mit der ersten Ausgabe von Entenmanns Ecke. Wer übrigens Willi Entenmann nicht kennt, schmeißt Google an. Jeder Clubfan sollte wissen, wer das ist. Von Total Beklubbt und Clubfans United. Ich komme aus der Total Beklubbt-Ecke, Flo aus der Clubfans United-Ecke. Wir freuen uns sehr, dass wir zusammenarbeiten können. Ich glaube, ihr habt auch gemerkt, dass wir Spaß daran haben. Nächste Woche gibt es dann schon die zweite Ausgabe. Da freue ich mich sehr auf das Thema Fans und Social Media. Hier sind ja viele von uns aktiv und wir wollen mal einen Blick auf den Panikmodus der Fans vor und nach dem ersten Spieltag werfen. Damit haben wir ja momentan schon viel Spaß. Und ich bin gespannt, welchen Einfluss dann der erste Spieltag bei Hertha da noch hat. Ihr findet uns auf Twitter unter @totalbeklubbt, @clubfans_united, natürlich @flo_zenger und mir @rotes_ballett. Natürlich auf Facebook, Total Beklubbt und Clubfans United. Rezensiert bitte unsere Show bei iTunes, findet und folgt uns dort oder bei einem der vielen anderen Podcatcher und abonniert uns da. Für uns ist eine wahnsinnige Freude, wenn wir sehen, dass viel gehört wird. Wir setzen uns da gut ein. Ihr seid quasi unsere Belohnung. Freut uns sehr, wenn es euch gefällt. Falls ihr den Nachbericht zum Pokalspiel von Felix Amrheim und seinen Gästen noch nicht gehört habt, holt es noch nach. Es gibt auch noch den Vorbericht auf die Saison, der ist schon 2 Wochen alt. Und in dieser Woche gibt es noch ein Gegnergespräch mit einem Fan von Hertha. Zu guter Letzt bleibt mir noch Danke zu sagen an meinsportradio.de, die uns hier eine tolle Plattform für Podcasts über verschiedene Sportarten bieten und euch, liebe Hörer, fürs Zuhören. meinsportradio.de, Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live und als Podcast.
Hannover liebt die 96 Show mit Tobi.
Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96?
60 Minuten schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht.
Gibt es jetzt die große Aufholjagd?
Taktische Analysen.
Die besten 4 Minuten von Hannover 96.
Und klare Statements zu den Roten.
Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, der nächste Trainer holt.
Hannover liebt jeden Donnerstag neu auf meinsportradio.de.
Hallo liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.